Letzte Woche begannen wir mit den Versen Markus 9, 1 bis 6. Wir sahen seine Herrlichkeit, ist eine Aussage aus dem Johannesevangelium, aber die Aussage passt ganz gut zu dieser Stelle, denn drei Männer haben die Herrlichkeit Christi gesehen. Das heißt, drei Männer auf Erden. Wer waren die drei? Wer kann mir sagen, wer diese drei waren? Ah, okay. Wunderbar, gut. Petrus, Jakobus, Johannes, für die, die es nicht wussten oder gehört haben. Zwei andere Männer haben seine Herrlichkeit gesehen. Wer waren diese?
Ja.
Genau, Mose und Elia. Es heißt in dieser Stelle, dass Mose mit Elia war. Und wie wir heute Abend sehen werden, hatten die Jünger Fragen hinsichtlich des Elias und nicht hinsichtlich Mose. Also okay, ich gehe jetzt ein bisschen zurück und wir sehen, ich lese jetzt vor, damit wir ein bisschen Einstieg in die Stelle haben. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Die Erwartung war, oh, okay, nicht alle, die hier stehen, aber einige werden es miterleben. Das heißt, bevor wir alle gestorben sind, werden es einige gesehen haben. Und dann, nach 6 Tagen, war die Erfüllung. Nun, nicht alle sehen es so, aber ich denke schon, dass das der Sinn ist. Nach 6 Tagen nimmt Jesus zu sich den Petrus und den Jakobus und den Johannes und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und dieses Verklärtsein ist eine Verwandlung. Metamorpho oder Phao. Also er wurde verändert in seinem Wesen, in seiner in seinem Aussehen auch. Und er bekam die Gestalt, die er früher hatte. Nur ist er aber in einem Leib und jetzt ist er verherrlicht, zu dem Vater hinaufgestiegen und so sieht er jetzt aus, wie wir gleich lesen werden. Und wenn er zurückkommt auf die Erde, um hier zu regieren, wird er nicht so wie früher aussehen, sondern anders. Übrigens, Chris und ich haben gestern und vorgestern das Johannesevangelium gemeinsam gehört. Und wir haben da gehört, dass die Jünger und ja die Leute, die ihn nach seiner Auferstehung nicht immer sofort erkannten, es waren 3 Situationen. Also die eine Situation war mit, war das Maria Magdalena, glaube ich. Sie hat ihn für den Gärtner gehalten und als er gesagt hat, Maria, erkannte sie ihn. Dann waren sie an dem See. Petrus hatte gesagt, wir gehen fischen, ich gehe fischen, die anderen sagten, wir mit. Und da war der Herr Jesus Christus am frühen Morgen da und sagte, habt ihr etwas gefangen? Und sie sagten, nein, sie hätten es nicht. Und sie haben ihn nicht erkannt. Aber dann sagte er, ja, schmeißt euer Netz auf der anderen Seite rein. Und das taten sie und fingen mehr Fische als gewöhnlich. Und dann haben sie ihn erkannt. Und es gab ein dritte, ach so, jetzt weiß ich, in Lukas 24. Er war unterwegs mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und sie haben ihn nicht erkannt. Ihre Augen waren gehalten oder auf jeden Fall der Herr hat verhindert, dass sie ihn erkannt haben, bis er das Brot gebrochen hat. Und wir wissen nicht, ob es die Gewohnheit war oder ob sie seine Wunde gesehen hatten. Aber auf jeden Fall in dem Moment haben sie ihn wiedererkannt. Und wenn er zurückkehrt in seiner Herrlichkeit strahlend und wie wir gleich lesen werden, dann wird er ganz anders aussehen, obwohl er derselbe ist und es ist sein Leib. Ja, Es ist nicht ein anderer Leib. Oder nein, es ist der Leib, den er hatte, und er ist verherrlicht. Okay, jetzt lesen wir in den Versen 3 und 4. Seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Es gibt andere Details in anderen Evangelien, aber wir kommen nicht voran, wenn wir alle Details wiederholen. Dann als letztes haben wir letzte Woche diese Verse betrachtet, 5 und 6. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und ich glaube, ich habe nicht erwähnt, diese Gleichberechtigung war nicht unbedingt das Beste. Also er wollte die 3 gleich behandeln. Er hatte eine sehr hohe Einschätzung von Mose und Elia. Und die waren ranggleich mit Jesus, in dieser Situation zumindest. Also wenn er gesagt hätte, bauen wir dir 2 und Elia ein und Mose eine, dann hätten wir einen Unterschied gesehen. Aber okay, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Und dann wird es noch schlimmer, denn sie waren voller Furcht. Also, wenn du nicht weißt und du hast Angst, wäre es vielleicht besser, den Mund zu halten. Aber ich mache mich nicht über ihn lustig. Ich sage nur, jetzt werden wir nicht nur Bradleys Meinung bekommen, wo ich dann sage, am besten hätte er den Mund gehalten, sondern wir werden ab jetzt neue Verse lesen. Das heißt neu, sie sind ja auch 2000 Jahre alt. Aber ich meine, die wir letzte Woche nicht betrachtet haben. Und wir werden gleich die Meinung des Vaters sehen. Wenn ich Meinung sage, soll das aber nicht heißen, dass es unwichtig wäre. Ich meine, er sagt den Menschen, was er dachte. Und er hat immer recht. Wenn wir eine Meinung haben, ist das nicht immer so. Aber wir sehen die Reaktion des Vaters auf dieses Gerede, auf das, was Petrus gesagt hat. Ich lese jetzt die Verse 7 und 8 vor, dann legen wir sie aus. Das heißt wir, aber ihr bekommt hoffentlich auch die Möglichkeit, euch dazu zu äußern. Da kam eine Wolke, die überschattete sie. Erkennt ihr das Wort überschatten aus einer anderen Stelle? Okay, gut. Und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Petrus hat den Herrn Jesus angesprochen, aber der Herr Jesus hat auf ihn nicht geantwortet. Interessant. Herr, lass uns dies und das machen. Aber wer meldete sich zu Wort? War es der Herr Jesus? Er hätte es machen können, aber er tat es nicht. Anstattdessen lesen wir, dass es in der Umgebung eine Änderung erfolgte. Und wir reden jetzt von der veränderten Umgebung. Da kam eine Wolke. Wolken stehen immer öfter mit Erscheinungen Gottes in Verbindung. Wir könnten die Stellen erwähnen, aber das würde unseren Fortschritt heute Abend nur ausbremsen. Die war aber bei der Einweihung der Stifthütte in dem letzten Kapitel 2. Mose. Und auch wieder in 1. Chronik, so Kapitel 6 oder 7, auf jeden Fall in den ersten Kapiteln von 1. Chronik, bei der Einweihung des Tempels Salomo. Gott kam nicht ohne Blickverschleierung. Die Menschen hätten seine Gegenwart, sichtbare Gegenwart, nicht ausgehalten. Also kam der Vater mit Blickverschleierung, aber auch nicht ohne visuelle Kulisse oder Umrahmung. Man konnte erkennen, okay, der Vater ist da. Man hat ihn gehört und man hat diese Änderung in der Umgebung gesehen. Gott hatte bereits bei der Taufe aus dem Himmel gesprochen. Und auch in Johannes 12, als Jesus bat, Vater, verherrliche deinen Namen, da sprach Gott, Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Und da dachten die Menschen, dass es gedonnert hat oder dass ein Engel zu ihm gesprochen hat. Die Wolke deckte sie zu. Also sie, gemeint könnte alle sein. Oder es könnte bedeuten, dass Gott schnell die Konkurrenten, und sie wollten nicht, dass sie Konkurrenten sind. Aber ich meine halt, Petrus sah alle drei und wie gesagt, hat sie nicht unterschiedlich behandelt, außer dass er Jesus angesprochen hat. Das muss ich ihm zugeben. Er sagte, Herr, lass uns nicht, hey, ihr, wollen wir nicht oder so. Aber es kann entweder bedeuten, alle waren in der Wolke oder nur die zwei, die durch die Wolke verschwunden sind, als Gott gesprochen hat. Lukas sagt, dass sie, also Schlachter übersetzt, jene, und also eine Fußnote in der Schlachter Übersetzung sagt Moses und Elia. Das ist die Meinung der Übersetzer. Kann sein. Aber auf jeden Fall, die kamen in die Wolke. Ich hatte immer den Eindruck, die Wolke kam über sie, aber es hieß dort, sie kamen in die Wolke hinein. Kann sein, oder es kann bedeuten, dass sie plötzlich von einer übernatürlichen Wolke umgeben waren. Was einem immer ungeheuer sein kann. Ich weiß, das erste Mal, wo ich Nebel erlebt habe, war ich im Kindergarten und war unterwegs in die Schule und konnte kaum die andere Seite der Straße sehen. Also das war meine erste Erfahrung, zumindest was ich in Erinnerung habe, von Nebel, und das war mir schon ein bisschen ungeheuer. Die Formulierung erinnert auch an die Begebenheit, wo der Engel zu Maria sagte, der Heilige Geist wird dich überschatten. Und das war das, worauf ich Bezug genommen habe. Und manche haben das auch erkannt. Das war die Zeit, als Maria in ihrem Mutterleib den Sohn Gottes empfing. Also beide Situationen stehen in Verbindung mit Gott, mit seiner Gegenwart. Nun, es wird hier nicht gesagt, wessen Stimme es war. Das heißt, eine Stimme kam aus der Wolke. Aber wessen Stimme sollte es sonst sein? Und Petrus beschreibt sie auch in 2. Petrus 1,17, eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit. Eine Stimme, wir hörten die Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit. Gemeint ist Gott. Dies ist mein geliebter Sohn. Also das ist uns klar. Der Inhalt des Gesagten, dies ist mein geliebter Sohn. Also das bedeutet, nur dieser ist es. Er ist mein Sohn. Und dann heißt es hier nicht so, aber in den Parallelstellen heißt es, den ich geliebt, also mein geliebter Sohn. An dem ich wohlgefallen habe, aber ich glaube, es heißt, dies ist mein geliebter Sohn. Entschuldigung, an dem ich wohlgefallen habe. Petrus und Matthäus erwähnen das. Und wenn ein Mensch den Herrn Jesus in sich aufnimmt, und ich hoffe, ihr habt es alle gemacht, so viele ihn aber aufnahmen. Wenn du den Herrn Jesus Christus in dich aufnimmst durch den Glauben an ihn, so hat auch Gott an dir wohlgefallen. Aber dann fügt er hinzu, auf ihn sollt ihr hören. Wenn ihr alles andere vergesst, bitte vergesst das nicht. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Nicht nur du, Petrus, obwohl du gesprochen hast, aber alle sollen auf den Herrn Jesus hören. Hörst du auf ihn? Eine ähnliche Aussage gab es dann auch bei Maria bei der Hochzeit zu Kana. Sie sagte den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das sind wichtige Aussagen. Und nicht nur das, wir werden dann gleich sehen, als sie hinaufgeschaut haben, haben sie nur Jesus gesehen. Und das ist sozusagen für manche Prediger ein gefundenes Fressen. Nur Jesus, wir wollen nur Jesus sehen. Was auch stimmt. Plötzlich war es schon vorbei. Also war Gott erbost, denn es war so schnell vorbei. Eigentlich ist Gott immer erbost. Psalm 7, Vers 12 sagt, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Das gehört zu seinem Wesen, dass er über die Sünde erbost ist. Aber ich will nicht sagen, dass er außerordentlich erbost war und deshalb ging er weg. Es war zwar schnell vorbei, während der Zeit, denke ich, blickten sie nicht. Also sie fielen auf ihr Angesicht, heißt es in einem Evangelium, als sie von der Wolke umgeben waren, zumindest dann. Und es heißt in einem Evangelium, der Herr Jesus Christus ging zu ihnen rüber, berührte sie oder rührte sie an und richtete sie auf. Und sie guckten dann auf und siehe da, alles war wie vorher. Also ohne Wolke, ohne Elia, ohne Mose, ohne Stimme Gottes, zumindest auf diese Art. Es heißt, sie sahen nur Jesus. Nun, was sie gesehen hat, war außerordentlich. Was für ein Vorrecht, die Stimme Gottes zu hören, verherrlichte Heilige zu sehen. Oh, übrigens, manche meinen hier vielleicht eine Wiedergeburt zu sehen, die Inkarnation, dass Elia zum Beispiel zurückgekehrt ist auf die Erde. Aber vergesst nicht, Elia war ein von zwei, die nicht gestorben sind. Also selbst wenn Mose, ich sage nicht, dass er Reinkarnation, was auch immer, pioniert wurde, aber nein, das ist es nicht. Sie waren diejenigen, die sie vorher waren. Sie wurden erkannt als die, die sie früher waren. Also nein, nicht, dass ihr das tun würdet, aber manche würden versuchen, hier die Wiedergeburt, wie es in anderen Religionen gelehrt wird, auch in der Bibel zu sehen, ist es aber nicht. Es war also ein Vorrecht, das alles zu Augen und Ohren zu bekommen. Aber jetzt, was Sie sehen, den Herrn Jesus Christus in seiner menschlichen Gestalt, ohne Ausstrahlung, ohne weiße Kleider, das ist auch ein Vorrecht. Und wir sollten dieses Vorrecht nicht für gering schätzen. Ich werde den Bezug in 2. Petrus 1,19 überspringen, aber Petrus sagte, wir waren da, wir hörten die Stimme und so haben wir das Wort Gottes sicherer, aber das verdient es, einzeln ausgelegt zu werden. Nun war Jesus da, er allein, Gott mit uns, Immanuel. Und er versprach am Ende von dem Matthäus-Evangelium, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er ist bei dir, hoffentlich bist du bei ihm, du pflegst seine Gegenwart. Mit uns in Ewigkeit. Die Worte auf dem Denkmal vor der Johanneskirche, Gottes Wort, mit uns in Ewigkeit. Die Worte Luthers, aber in Anlehnung an manche Stellen in der Bibel. Okay, gut, ich halte kurz an. Und als ihr euch Gedanken gemacht habt zu diesem Vers, zu diesen Versen, ist euch irgendetwas eingefallen oder etwas, was ihr fragen oder bemerken wollt?
Vielleicht man muss sich immer wieder vor Augen halten, welche Zeit das war. Es war Übergang Altes und Neuen Testament. Diese Jünger und Petrus, Der war mal so ein bisschen aus dem Tigerhaken. Der hatte ja die Auferstehung noch nicht gesehen. Wir haben das abgeschlossen und worauf kommt es? Wir sehen die ganze Heilsgeschichte Gottes in unserer Bibel. Jesus, Petrus wusste noch gar nichts, ja. Und deswegen hat er wahrscheinlich immer versucht, wenn Jesus sein Leiden ankündigt, er hat die erste Leidensankündigung war erfolgt, ne? Unser Heiland muss sterben, sagt der Heiland muss sterben, das kriegen wir ja nicht auf die Reihe. Die anderen Dinge werden es auch nicht verstanden haben. Und er redet da von einer Auferstehung, die er sich nicht vorstellen konnte, was wird denn da passieren, ne? Die stehen alle noch davor, und ich denke mal, diese ganzen Texte hier von vorher, das ist alles intensive Schulung der Jünger. Man muss sich mal überlegen, dass nach 3 Monaten stand Petrus in die Mutter und hat gepredigt. Was war denn da passiert? Wenn man das vergleicht mit dieser Stelle hier, da sah der plötzlich klar, ja. Und Jesus hat mit ihnen gearbeitet. Und wir hatten die Emmaus-Jünger, ne? Dann hat er gesehen, auch die hat er noch evangelisiert, ne? Und wann?
Nach der Auferstehung.
Am Tag der Auferstehung. Genau. Ist er mit den Emmaus-Jüngern gegangen und hat denen die Zusammenhänge aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament, hat die zusammengeführt, ne? Das ist sagenhaft, wenn man das verfolgt, ne? Wie viel Mühe sich Jesus gegeben hat, und er sich schrittweise, er hat so kleine Schritte gemacht, ne? Und wir denken immer so, aber wir hätten es nicht besser gemacht.
Ja, das stimmt. Und gut, dass du das anschneidest. Wir werden dann, wenn wir diese Verse nach und nach auslegen, erkennen, dass Jesus sie immer wieder zurückbringen wollte zu der Tatsache, er muss leiden und sterben. Also lasst euch darauf einschärfen und seid hellhörig oder aufmerksam, sagen wir es lieber so. Okay, nun, wir gehen jetzt zu dem 6. von 7 Punkten rüber. Danach habe ich einen Anhang, also einen Exkurs. Kevin lacht immer darüber, wenn ich sage, jetzt möchte ich einen Exkurs machen. Das habe ich aber von einem Deutschen gelernt. Ich vergesse von wem, aber vielleicht sieht er das als meine Ausrede, eine zweite Botschaft zu halten, ohne mich hinzusetzen. Okay, wir sind jetzt bei Vers 9 und 10. Die gebotene Geheimhaltung des Ereignisses. Kommt das euch bekannt vor? Halte die Information geheim. Haben wir mehrmals in diesem Evangelium gehabt. Jetzt haben wir es wieder. Nur die Jünger waren erfolgreicher dabei, als es manche waren. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten. Das wäre schwer gewesen. Aber, okay, sie taten es. Bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Nun, sie waren keine Sadduzäer. Die Sadduzäer sagten, es gibt keine Engel. Ich vergesse, was sie sonst verneint haben. Aber die Auferstehung, die gibt es auch nicht. Die würde es nicht geben. Und sie glaubten nur an die ersten 5 Bücher des Alten Testaments. Die Propheten und alles, das haben sie für unglaubwürdig oder ich weiß nicht, für nicht für Gottes Wort gehalten. Deshalb, als der Herr Jesus Christus zu ihnen über Gott gesprochen hat, hat er Bezug genommen aus Versen aus den 5 Büchern Mose, hat seine Beweisstellungen aus den Schriften hervorgebracht, an die sie glaubten. Okay, immer wieder, wie gesagt, im Markus-Evangelium wird es Menschen gesagt, sie sollten dieses oder jenes nicht erzählen. Sie hielten sich oft nicht daran, aber die 3 Jünger haben sich daran gehalten, was Jesus sagte. Er setzte ihnen eine Frist. Diese Frist würde ihnen wichtig sein, denn sie würden davon erzählen wollen, als aber die Frist genannt wurde. Also, Erzähle niemand davon bis wann? Okay. Als aber die Frist genannt wurde, bereitete die Frist ihnen mehr Kopfzerbrechen als Freude daran erzählen zu dürfen. Also, okay, gut, wir dürfen irgendwann mal davon erzählen, aber, Todesauferstehung? Und es war ihnen klar, es war ihnen vielleicht nicht klar. Sie glaubten schon an die Todesauferstehung, die Auferstehung der Toten, aber sie konnten es nicht in ihre graue Masse hier oben nicht reinkriegen, dass der Messias leiden und sterben müsste. Das konnten sie irgendwie nicht begreifen. Was man nicht will, das begreift man auch schwer. Josef im Alten Testament hat seine Träume erzählt. Manche kritisieren ihn dafür, ich nicht. Aber diese Jünger mussten geduldig darauf verzichten, ihre Erscheinung preiszugeben, bis wann auch immer er auferstanden sei. Sehr spezifisch in Bezug auf das Ereignis, sehr unpräzise in Bezug auf ein zukünftiges Datum. Okay. Eigentlich hatte er es deutlich gesagt, aber wann das sein würde, hatte er ihnen nicht klar gemacht. Sie behielten das Wort bei sich. Merkt, sie haben nicht mit ihm darüber reden wollen. Sie waren auf dem Berg der Verklärung, wie ich euch letzte Woche gesagt habe, war es wahrscheinlich in der Nacht. Am nächsten Tag kommen sie dann mit Mühe herunter, also sie klettern hinunter, es war kein leichter Spaziergang. Und unterwegs reden sie unter sich. Der Herr Jesus Christus war manchmal gerne allein im Gebet oder er gab ihnen Raum und sie redeten dann mit denen, bei denen sie sich wohlfühlten bei so einem Thema. Sie durften übrigens natürlich miteinander darüber sprechen. Sie sollten es nur den anderen Jüngern nicht preisgeben. Aber sie haben es mit dem Herrn Jesus nicht diskutiert. Was das Auferstehen aus den Toten bedeutete, natürlich akzeptierten sie, dass die Toten wieder auferstehen. Das gibt es im Alten Testament mehrfach. Es gibt ein kleines Heft von Fruchtenbaum über die Auferstehung im Alten Testament. Wir hatten in unserer Familienandacht damals versucht, ein bisschen daraus vorzulesen, aber wir sind nicht viele Kapitel vorangekommen. Und trotzdem gibt es eine Menge im Alten Testament, so viel sogar, dass es für die Zeit mit den Kindern ein bisschen schwer war. Sie, wie so viele Juden noch, dachten nur an die Regierung des Messias, nicht an das Erlösungswerk des Messias. Es hörte sich an, als könnte das in der nahe bevorstehenden Zukunft sein. Dass Jesus sich Sohn des Menschen nannte, das wussten sie. Das, was sie sich nicht vorstellen konnten, den Tod des Messias, das haben sie auch nicht verstanden. Okay, als sie hinuntergekommen waren, wartete die Menge auf ihn. In Johannes 12, 34 steht das. Aber sie sagen zu dem Herrn, Moment einmal, ich will ja nicht zu weit gehen. Also, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Seht ihr, du redest von deinem Tod, du redest von deiner Auferstehung. Aber wir lesen in dem Gesetz, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Ein ewiges Königreich, ewiglich auf dem Thron Davids und so weiter. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Okay, das ist an einer anderen Stelle, das ist in Johannes, aber dieselbe Frage hatten andere. Jesus sprach von seinem Tod und von seiner Erhöhung und sie haben natürlich begriffen, er meint die Kreuzigung. Wir lesen in dem Wort, der Christus bleibt in Ewigkeit. Du sprichst davon, dass der Menschensohn erhöht sein müsste. Wer ist dann dieser Menschensohn? Er hatte so oft diesen Begriff auf sich verwendet. Und das werden wir dann gleich sehen. Aber halten wir dann kurz da an. Gibt es zu diesen Versen auch Beobachtungen oder Fragen? Das kann es auch geben.
Die Auferstehung, die allgemeine Auferstehung der Toten zu Ende der Zeiten war in den gegenwärtig. Das rüsten wir. Und denkt an Martha, wo Martha sagte zu Jesus, ja, ich weiß, am Ende der Zeiten wird er auferstehen. Ne?
Sehr gut. Johannes 11, genau.
Und denkt man bloß an diesen komischen Herodes Antipas, ne? Der glaubte auch an die Auferstehung. Der dachte nämlich, als er von Jesus hörte, in die Heilsgeier gekommen, wie hat er es wieder auferstanden? Also war denen das schon bewusst. Und zwar am Ende der Zeiten, mit der dazugehörigen Prophetie, wo praktisch das Alte Testament aufhört. Wo vorausgedacht wird, bei Daniel war es ja auch schon, der hat auch am Ende der Zeiten. Sie stehen alle auf.
Richtig, genau.
Und am Ende des Alten Testaments steht dann die Prophetie von dem Elia, da kommen wir ja noch dazu wahrscheinlich. Aber hier geht es um die Auferstehung Jesu. Und das Jünger, das können wir nicht verstehen, weil genau. Sie wussten, was passiert denn da eigentlich.
Richtig.
Und man versucht so diesen. Wenn wir an Auferstehung denken, was ist denn da Voraussetzung?
So sag du uns, was du meinst.
Dass einer sterben muss.
Okay, genau.
Und das wollten sie auch nicht. Dass ihr Herr stirbt, das wollten sie auch nicht, ja?
Ja.
Die dachten doch immer noch auf dem Zwerg hier der Verklärung, wir bauen jetzt da die Hütten und dann kommt Jesus mit Macht hier und zusammen mit Elia und Mose wird er sein Reich auf euch. Die wussten doch, was er gemacht hatte. Die hatten auch die Wunder gesehen.
Genau.
Und dann fängt er an zu regieren, also die Römer raus und die Pharisäer bekehrt oder entmachtet und dann brauchen wir das Reich Gottes hier und her. Das ist boah. Und das steckt alles ja in dem Text drin. Ne?
Das war gut mit der Voraussetzung des Todes, okay. Übrigens ist es ein Kernpunkt des Evangeliums, dass Jesus Christus nach den Schriften gestorben ist, 1. Korinther 15, 3 bis 5, und dass er auferstanden ist. Und es gibt Menschen, okay, die Muslime glauben, dass Jesus in den Himmel gegangen ist, aber sie glauben nicht, dass er gestorben ist. Ein anderer würde an seiner Stellung gestorben sein. Gab es irgendetwas noch, sonst? Ja.
Noch eine ganz kleine Bemerkung, wie wichtig da so einzelne Sätze sind. Sie unterhielten sich untereinander und offenbar kamen sie ja nicht zu keinem Schluss. Und sie waren wahrscheinlich immer noch von Angst beeinflusst. Und schließlich fragten sie ihn.
Ja.
Ihn selbst, Jesus. Das ist eine Lektion an uns. Ne? Wenn wir Fragen haben, müssen wir Jesus fragen. Dann müssen wir sein Wort studieren. Das funktioniert nicht mehr.
Gut, schauen wir uns das an. Sie fragten ihn, also weitere Beschäftigung mit Elia übrigens, aber auch mit dem Sohn des Menschen in den Versen 11 bis 13. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, so wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Okay, zwei unterschiedliche Prophezeiungen. Ja, es stimmt, in der Bibel steht, dass Elia kommen wird und alles wiederherstellen wird. Aber es steht auch in der Schrift, dass der Sohn des Menschen, lesen wir weiter, wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Seht ihr, ihre Beschäftigung hatte mit Elia zu tun und mit der Tatsache, dass Malachi gesagt hat, Zuerst kommt Elia und dann kommt der Messias und dann regiert der Messias. Und Jesus sagte, ja, das stimmt. Es steht in der Schrift, dass Elia kommen wird. Genauso wie es in der Schrift steht, dass der Messias nicht nur regieren wird, sondern auch leiden und verachtet werden muss. Seht ihr, wie er das macht? Ja, ihr habt recht, die Schrift hat recht, aber sie hat nicht nur in Bezug auf Elia recht, sondern auch in Bezug auf den Messias. In welcher Hinsicht? In Bezug auf nicht seine Regierung, das hat er nicht erwähnt. In Bezug auf sein Leiden und seine Verachtung. Aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Und Johannes der Täufer wurde getötet. Sie haben ihr Mutwillen an ihm, ich weiß nicht, gehabt oder was auch immer. Ähnlich wie es dem Johannes gegangen ist, wird es auch dem Sohn des Menschen ergehen. Das sind die Worte hier in 11 bis 13. Sie hatten sich, also Moment, die Auferstehung des Menschensohnes aus den Toten hat sie beschäftigt. Daraus entstehend kam eine weitere Frage auf, diese mit ihm zu besprechen. Dazu waren sie bereit. Sie waren aber angetan von der Erscheinung eines der anderen beiden Menschen. Elia, sie hatten gerade Elia gesehen und sie haben gesagt, oh, wie gesagt, Elia muss zuerst kommen, dann kommt der Messias und regiert. Wir haben gerade Elia gesehen. Oh, vielleicht wird der Messias jetzt regieren. Aber er spricht ja immer wieder von der Todesauferstehung. Und sie wollen quasi Jesus irgendwie auf die richtige Schiene zurückbringen. Hey, du redest zu viel von dem Tod und von der Totenauferstehung, aber in der Schrift und so weiter, wie ich gerade es zweimal gesagt habe. Johannes hatte gesagt, ach ja, in Johannes 1,21 sagte Johannes, als die Leute gefragt haben, bist du Elias? Sagte er, ich bin es nicht. Aber der Herr Jesus bestätigt sie darin und sagt, ja, das stimmt. Die Schrift sagt, dass es geschehen muss. Okay, ich werde jetzt diese schnell überspringen. Nehmen wir uns dies vor und hoffentlich wird es nicht lange dauern. Malachi 3, Verse 23 und 24 sprechen von Elia. Da steht, Elias kommt und es steht auch, Messias kommt. Nun haben wir gerade gesehen in Markus 9, Vers 4, Elias war soeben gekommen. Nun haben es die allerwenigsten gesehen, aber er war da. Vielleicht war das die Erfüllung. Die Prophezeiung in Malachi 3,23 spricht von dem großen und furchtbaren Tag des Herrn. Elia kommt vor dem großen und furchtbaren Tag des Herrn. Das hat mit der prophetischen Zeit, Epoche eigentlich, nicht nur 24 Stunden, wo der Herr in Macht regiert. Macht und Herrlichkeit, aber auch Macht. Die Prophezeiung spricht auch von dem Zuwenden der Herzen der Väter an die Kinder und die Kinder an die Väter, damit der Herr der Heerscharen bei seinem Kommen das Land nicht mit einem Bann schlagen muss. Das ist Malachi 3, 19. Also in Vers 19 steht, wer das ist. Der Herr der Heerscharen. Und in Vers 24 heißt es, damit er nicht komme und das Land mit einem Bann schlage. Also Elia wird kommen und die Herzen der Menschen vorbereiten, damit, wenn der Messias kommt, er nicht alle Menschen zumindest, hoffentlich. Okay, wisst ihr, wen der Messias nicht schlagen wird? Gläubig gewordener Israel. In Zacharia heißt es, sie werden ihn sehen, den sie durchstochen haben. Sie werden alle an ihn glauben. Das ist am Ende der Trübsalzeit. Der Herr Jesus Christus kommt runter. Die Ungläubigen werden alle ausgerottet, aber Israel bleibt bestehen. Und es kann auf den Dienst eines Elias zurückzuführen sein. Darüber bin ich nicht ganz im Klaren, aber ich werde euch meine Theorie mitteilen. Aber die Jünger sagen zu dem Herrn, aber wenn Messias kommt, dann kommt er, um zu leben, nicht um zu sterben. Und dann wollen sie natürlich auch wissen, ist Johannes derselbe wie Elia, der da kommen soll? Johannes sagt in Johannes 1,21, ich bin es nicht. Und der Herr Jesus sagt in unserer Stelle, Markus 9,12, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her, geistlich gesehen. Aber ich sage euch, Markus 9,13, dass Elia schon gekommen ist und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie über ihn geschrieben steht. Und was in dem Markus-Evangelium nicht vorkommt, aber was ihr in Matthäus lesen könnt, Matthäus 17, Vers 13, da verstanden die Jünger, dass Jesus zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Elias ist schon gekommen. Ach so, du meinst doch Johannes den Täufer. Aber Johannes hat gesagt, nein, ich bin nicht Elia. Und Jesus sagt, doch er ist es. Und da können die Leute vielleicht sagen, wenn sie wollen, dann gibt es Widersprüche in der Bibel. Aber Jesus sagte, nein, die gibt es nicht. Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht aufgehoben werden. Du sagst, ja, aber das ist ja eine Aussage der Schrift. Ich weiß nicht, Thomas, ob du die Bezug genommen hast zu Weihnachten auf Lukas 1,17. Denn du hast von Zacharia gesprochen und so weiter. Aber der Engel sagte den Eltern von Johannes dem Täufer, er wird vor ihm hergehen. Euer Sohn wird vor dem Messias hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Und merkt, er nimmt Bezug auf den letzten oder vorletzten Vers in dem Alten Testament. Malachi 3, 23. In der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und nun meine Erklärung, und ich glaube nicht, dass ich alleine stehe in dieser Vermutung. Der Herr Jesus Christus, und das ist das, was viele Menschen noch nicht begriffen haben. Und das Volk, die Juden, haben das weitestgehend nicht akzeptiert. Aber im Alten Testament gibt es diese beiden Aspekte. Den leidenden Messias und den regierenden. Das Erlösungswerk des Messias und die Regierung, das Reich des Messias. Sie haben mit Letzterem gerechnet und deshalb haben sie Ersteren abgelehnt. Sie lehnten Jesus als Erlöser ab, weil sie den Messias als regierenden König haben wollten. Nicht als leidendes Opfer. Das erste Kommen des Messias, Jesus kam, um zu sterben. Und Johannes der Täufer ist dem Herrn als Bote vorangegangen. Malachi 3,1, auch in Jesaja 40, glaube ich, steht es da. Insofern ist Johannes doch der Vorgänger, der Bote vor dem Messias. Dann wird es aber ein zweites Kommen des Messias geben, Jesus kommt, um zu richten und zu regieren. Und der Prophet Elias wird genannt, gesandt in diesen Versen, Malachi 3, 23 und 24. Er wird vor dem Herrn der Heerscharen gesandt. Er wird den Juden gesandt. Euch, steht da in Vers 23. Er wird vor dem großen und furchtbaren Tag des Herrn gesandt. Das sagt uns wann. Und er wird das Herz der Väter und der Kinder einander zuwenden. Das sagt uns teilweise warum. Also, da will ich dann sagen, Johannes war nicht der Vorgänger, der den Weg bereitet für den König, für Christus den König, der um zu regieren zurückkehrt, sondern er ist der Bote, der gekommen ist, um die Herzen der Menschen auf den Messias, den Leidenden, vorzubereiten. Und in Matthäus 11, Vers 4 heißt es, wenn ihr es annehmen wollt, ist er Elia. Impliziert ist, wenn ihr es aber nicht annehmen wollt, ist er für euch dann doch das nicht. Wenn nicht, dann eben nicht. Nun, wann wird dieser Elias zurückkommen? Ich weiß es nicht. Ist es Offenbarung 11, glaube ich, wo die zwei Propheten da in Jerusalem...
Die zwei Boten.
Richtig.
Die nochmal evangelisiert, also man stellt sich vorher, die Israel nochmal evangelisieren und nochmal zur Umkehr.
Richtig. Also da gibt es eine Menge noch. Und Elia und Mose, die auf dem Berg der Verklärung waren, die sind vermutlich die zwei Propheten. Zumindest gibt es eine große Ähnlichkeit zu diesen beiden in der Offenbarung. Und das ist in der Trübsalzeit und das ist, um das Herz des Volkes auf den Rückkehr des Messias vorzubereiten. Okay, ich weiß, das war eine Menge und es war vielleicht Neues für einige. Aber auf jeden Fall wäre das eine Erklärung. Merkt, dass in Malachi 3,1 es nicht heißt Elia, sondern mein Bote. Siehe, ich schicke meinen Bote, ich sende meinen Boten in Malachi 3,1. Genannt wird Elia nur in den vorletzten Versen, also 23, 24 oder 22, 23. Also gibt es Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind und Dinge, die noch ausstehen. Und ich habe hier schon eine Stunde gestanden und ich denke, das ist reichlich lang. Lasst uns das jetzt lassen, weil es eine Menge gibt, worüber wir reden könnten. Ich bin nur erleichtert, dass es nicht eine dritte Folge geben muss zu diesen Versen. Und wenn ihr Fragen oder Diskussion haben wollt, können wir das nach dem Gebet gerne machen. Ach, 14 anstatt 4, vielen Dank für die Korrektur. Wenn ihr es annehmen wollt, ist er Elia, Matthäus 11, Vers 14. Dankeschön. Genau, richtig. Ich habe es hier in den Versen 7 bis 14. Jesus begann zu der Menge über Johannes zu sprechen. Und so weiter. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen, um zu sehen und so weiter? Ich sage euch, wenn ihr es annehmen wollt, er war Elias.